Ich nehme jetzt auf. Okay.
Eins, zwei, drei, klatsch.
Geil. Das sah doch richtig gut aus.
Falk, hast du verpasst oder bist du echt so, bei dir sah gut aus?
Falk einfach 9 Minuten hinterher, Junge.
Und ich weiß, wenn wir so klatsch, klatsch, klatsch.
Schnell einfach aufnehmen. Geil, Freunde, herzlichst, allerherzlichst. Willkommen zurück zum Birdgang Powerlift, dem Podcast. Mein Name ist Falk, mir gegenüber sitzen mein reizender, fester Co-Moderator Max Vincent Raven Rabe und unser Springer, unser Backup QB, the one, the only, Kona unterstrich Deadlift Hasi. Wie geht's euch beiden?
Was läuft, was läuft, was läuft?
Sehr fest, ja.
Alles bestens.
Falk, bevor wir anfangen, ich habe hier richtig schönes Feedback bekommen auf unsere letzte Folge.
Ja, ich auch.
Wollen wir da erstmal durchgehen?
Sehr, sehr
gern.
Ja,
dann komm, dann fang du an. Schaller et raus.
Also, mich haben ein paar Dudes im Gym angesprochen. Also zum Ersten, wir haben vor einigen Folgen ja mal die Folge zu den Bankvariationen gemacht. Und da muss ich mich mal kurz korrigieren, habe ich erwähnt, dass ich einen Dude kenne, der so Sink-in-Touch hat und dann dafür Pinpress hat, um da diesen Dynamic Leg Drive zu üben. Ich möchte daran einen Faktor korrigieren, und zwar hat er kein Sink in Touch, das ist der Kollege, der bei Thomas Geider ist, sondern er hat schon einen Soft Touch, soll aber trotzdem mit Dynamic Leg Drive drücken, deshalb dann wahrscheinlich die Pinpress dazu. Da wurde ich drauf hingewiesen. Ansonsten klingt das in meinem Umfeld alles ziemlich positiv an. So, die Leute sind sehr froh, dass wir das alles so ein bisschen detailliert durchsprechen, und das freut mich natürlich umso mehr.
Ich habe auch Nachrichten bekommen. Einmal hat mich jemand angeschrieben, der auf diese Definition Progressive Overload nochmal eingegangen ist. Ich glaube, wichtig ist im Nachhinein nur mal zu sagen, der Begriff an sich ist ja nicht das Falsche, sondern dass damit unter missverstanden wird. Und dass es bei dieser Progression und dem progressiven Stress da einfach darum geht, dauerhaft das herzustellen, nicht dauerhaft, sondern langfristig eine Progression herzustellen. Und wurde aber auch gleichzeitig in dem Zuge gesagt, dass man schön immer die Folgen reinhört. Das hat mich sehr gefreut, wenn die Leute immer sagen, ich habe bis jetzt viele Folgen gehört oder alle Folgen. Und dann ist die liebe Helena, hat uns auch angeschrieben, hat auch gesagt, dass jede Folge begeistert verfolgt, aber jetzt kommt der gute Beef, den du dir endlich gewünscht hast, Falk. Also ich versuche jetzt mal so wortwörtlich zu zitieren. Sie hat da ungefähr da so gesagt.
Na was denn, wortwörtlich oder ungefähr?
Bist du komplett behindert, Junge? Bist du komplett behindert? Du kannst schon nicht sagen, Konvi ist Quatsch.
Also sie hat da gesagt, dass sie das hart triggert, dass ich gesagt habe, dass Konvi für Sumo-Lifter dass ich keine Anwendungsbereiche sehe. Und da haben wir sie direkt mal für den nächsten Podcast eingeladen, und ich bin da sehr gespannt.
Da wird sie ja richtig schön zerstört einfach.
Ja, das wird wie so ein Boxkampf. Wir werden uns vorbereiten, und dann wird hier ein Argument nach dem anderen gepuncht, und ich bin sehr gespannt, was wir da alles dann rausfinden werden und nice lernen.
Ich bin irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fetzt du heute die Begriffe raus, die mich alle zum Schmunzeln bringen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön.
Und ich habe noch eine Nachfrage bekommen nach einem Flash und oder Flash or Trash Thema. Und zwar hat jemand gefragt, ob wir mal über Fatigue-Singles reden könnten, und hat mir gedacht, das wäre eigentlich auch eine coole Folge, dass wir mal so verschiedene Techniken von Topset, Backoff, Mayo-Raps, Fatigue-Singles, alle möglichen, was uns einfällt, mal ein bisschen sammeln. Da können wir auch jeder für sich ein bisschen sammeln, und dann machen wir da ein schönes Flash or Trash drüber.
Okay.
Das finde ich ziemlich cool sogar, ja.
Klingt gut.
Ich glaube, da kommt einiges Cooles zusammen.
Yes, sir. Ja, ich will mich schon mal zu Beginn der Folge entschuldigen. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Irgendwie bei mir ist mein Internet komplett im Arsch, und ich weiß nicht genau warum. Also müsst ihr mir mal Feedback geben, wenn es hier komplett todesversetzt ist, müssen wir uns vielleicht eine andere Lösung suchen. Ansonsten fetzen wir hier die heutige Folge durch. Haben wir schon ein festes Thema für den Einstieg? Ansonsten würde ich eine kurze Anekdote von Samstag erzählen. Wie sieht's da bei euch aus?
Anekdotiere frei heraus, Falk.
Das denke ich auch. Das solltest du einfach anekdotieren. Gibt's dieses Verb überhaupt?
Ab jetzt schon?
Ab jetzt schon, okay, dann ist gut.
Und jeder muss mir 50 Cent zahlen, der bist benutzt.
Ja, direkt Copyright drauf. Ja, also ich saß am Samstag im Auto auf dem Weg nach Jena und wurde so auf Viertelstrecke, wurde ich auf einmal angerufen von Herrn Rabe, der ganz, ganz durch den Wind war eigentlich. So. Hat sich nächtelang den Kopf darüber zerbrochen, wie, keine Ahnung, gewisse Trainingskonzepte eigentlich funktionieren. Und zwar auf einer sehr theoretischen Ebene und sehr isoliert betrachtet. Und da haben wir uns dann eine Stunde während meiner Autofahrt drüber unterhalten, wie das so funktioniert. Wollen wir das vielleicht nochmal aufgreifen, was deine Überlegung war? Oder ist die Überlegung so privat? Ist es jetzt ein Secret? Ist es das,
überhaupt nicht. Also,
die Unique Selling Proposition von Max Rabe, Producer Training, Force Production Training, Force Production Training Systems oder so?
Mein Unique Selling Point ist mein Körper. Das hat nichts mit den Gedanken zu tun. Aber ich struggle immer noch, das komplett so abzureißen und zu beschreiben. Aber nur ganz grob gesagt, es ging so ein bisschen um dieses Verhältnis Volumen und Intensität, wie man die balanciert. Und wie man halt rausfindet, ob bestimmte Rep-Ranges oder Intensitätsbereiche besser passen für den Athleten und wie damit doll mitunter rein spielt, dass der Athlet dadurch durch niedrigere Rep-Ranges und höhere Intensitäten gepiekt wird und man dann vielleicht ein bisschen diese Bereiche fehlinterpretiert, die man eigentlich sucht. Also es ist eine lange Diskussion, sehr viel theoretisch, sehr viel isoliert und ich glaube, wir haben eine Stunde gequatscht darüber, während ich ja wirklich nachts um 3 mitunter da Diagramme angemalt habe und überlegt habe, wie ich das für mich in meinem Kopf ordnen kann. Ich würde das noch nicht komplett so zusammenfassen wollen oder da eine Erkenntnis draus ziehen, aber ich habe mir so ein paar Sachen, die ich aus unserem Gespräch mitgezogen habe, die ich jetzt vielleicht ein bisschen anders mache, aufgeschrieben. Die könnte ich dir mal vielleicht kurz abgrasen.
Sehr gerne.
Ich habe mir einmal überlegt, dass so Top-Sätze, wenn ich die jetzt programmieren werde, dass ich die mitunter eher schwerer machen werde, beziehungsweise lower rep technisch. Also die müssen ja nicht extrem stark am Muskelversagen sein, aber vor allen Dingen, dass ich dann vielleicht eine geringere Rep-Range nehme, um schwere Gewichte zu benutzen. Und höhere Rep-Ranges eigentlich nur, wenn ich oder erstmal angefangen mit, ich will, dass der mit den Top-Sets, der Lifter wirklich auch in einer Off-Season- oder Competition-fairen Phase die Möglichkeit hat, seine Technik an schweren Gewichten zu üben. Und das hat, ich glaube, ich dann aus dem Gespräch mit dir den neuen Input gehabt. Es gibt einfach bestimmte Lifter, die strugglen so sehr ab einer hohen Last, dass es nicht einfach reicht, dass eine Peaking-Phase von 4 Wochen oder so reicht, die damit vertraut zu machen und hilft, dass sie dann halt in diesen Breaking Points in der Technik besser werden. Und das ist eigentlich einer der besten Anwendungsbereiche für Top-Sätze, so auch hier round. Und die müssen ja nicht super schwer sein. Aber ich würde dann vielleicht eher dazu tendieren, so mehr Singles at, weiß ich nicht, 4 Reps in Reserve zu machen, als eine Triples. Das ist so meine neue Erkenntnis, oder auch öfter mal Doubles bei der Bank probieren, damit der Lifter wirklich eine Chance hat, an den ganz schweren Intensitäten zu üben, wo dann der Breaking Point in der Technik passiert. Also kurz davor, dass er halt nicht bei jedem Single seine Technik verkackt, sondern dass er wirklich da an den schweren Momenten üben kann. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Sumo-Lifter auch, die easy High-Rap-Sachen einfach weghebeln können, sage ich jetzt einfach mal, aber sobald es einen bestimmten Intensitätsbereich erreicht, dass sie dann auf einmal extremen Form-Breakdown haben oder dass dann ihr eigentlicher Positioning-Fehler erst sichtbar wird, indem zum Beispiel auf einmal die Hüfte hochschießt, was bei Rap-Sets nicht passiert, weil sie da es einfach gut weghebeln können. Und das wäre einfach ein gutes Beispiel, wo ich merke, okay, da reicht einfach nicht ein Peaking-Block nach der normalen Periodisierungsmodell, um das halt rauszukriegen und gleichzeitig sich noch an schwere Gewichte zu gewöhnen. Da macht es einfach Sinn, auch in competition-fairen Blöcken die Möglichkeit zu geben, mit schweren Gewichten zu üben. Und die Back-Off-Sätze, glaube ich schon, dass man da eine effektivere Rep-Range finden kann für den Lifter. Für manche mag das ganz klassisch 3er, 5er sein, aber ich denke so bei Beispielen Low Range of Motion, Sumo-Lifter, dass da wirklich auch höhere Rep-Ranges für den, ich sag jetzt mal wirklich Kraftaufbau, dass der 6er, 7er, 8er da echt mitunter effizienter halt Kraft aufbauen kann und dass man dann im Peaking nicht unbedingt diese Rep-Ranges ändern sollte, sondern eher das Verhältnis, wie viel Top-Sets und wie viel Back-Offs mache ich. Das ist etwas, was ich jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr versuchen würde.
Alrighty.
das war
versucht, Sachen zu ordnen.
Nein, das war viel Input. Ja, keine Bilder, aber freigesprochen. Mhm. Das war viel Input. Ich finde aber, glaube ich, mit den meisten Sachen kann man so mitgehen. Ich müsste das Ganze einfach nochmal, weißt du, so stichpunktartig haben und dann so Punkt für Punkt durchgehen, um zu sagen, ja, okay, das finde ich gut, das ist nicht so gut. Aber ich glaube, das war ein ziemlich interessanter Overview und ich denke auch, dass das für die meisten so sehr gut funktionieren wird, wo du jetzt gerade sagst, so hey, die jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit Fünfer, Sechser machen können und dann auf einmal aus dem Nichts 80 Kilo mehr auf ihren Single machen, wenn Peking ansteht, sondern dass da einfach ein bisschen mehr Übung zugehört. Und ich glaube, das ist eine coole Ansicht. Doch, gehe ich voll mit.
Ja, ich fand unser Gespräch dahingehend eigentlich ziemlich interessant, dass die Art von Überlegungsansatz eigentlich komplett umgedreht war. Also du hast ja eine komplett theoretische Überlegung in den Raum gestellt und von der aus haben wir uns dann so ein bisschen zu einer praktischeren Methode hingearbeitet. Und das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand auch sehr interessant, dass du das so von dieser wirklich krass theoretischen und isolierten Perspektive angegangen bist und wir dann uns von dort erst in die Praxis rein diskutiert haben und nicht, okay, ich habe hier Beispiel XY und ich kriege das nicht gelöst, was könnten wir da machen? Und dann anfangen die verschiedenen Lösungsansätze da zu präsentieren, sondern du hast quasi einen Lösungsansatz isoliert, theoretisch betrachtet und den haben wir dann einfach so in ein System eingearbeitet und das war sehr, 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 sehr spannend eigentlich.
Ja, ich bin dann noch überhaupt nicht confident zu sagen, ah, so ist es und ich kann das jetzt absolut beweisen, aber es gibt noch, und es gibt ja da noch Abweichungen und oft vermischen sich ja da oft Sachen. Also ich werde das noch eine Weile braten lassen in meinem Kopf und dann werde ich da mal einfach mal so ein Claim aufstellen und ich glaube trotzdem nicht, dass ich dann absolut sagen kann, das ist es, aber auf jeden Fall was ich jetzt mehr probieren werde.
Aber ich finde das ja auch teile. Das Geile daran so. Du kannst dann jetzt sagen, hey, bei Athlet A, da funktioniert es, das ist mega. So, ich bin jetzt voll der Sache auf der Spur und vielleicht zufällig, hey, bei Athlet B funktioniert auch. Ja, aber kann ja auch sein, dass dann bei C, D, E, F, G nicht funktioniert. Aber das ist ja das Geile dran, so, weil du kannst dir dann sagen, ja, okay, dann brauche ich da halt dann trotzdem wieder ein bisschen anderen Approach. Vielleicht sowas in die Richtung, aber nicht ganz so wie dieser Approach. Aber vielleicht kann ich ja aus dem was Neues so ein bisschen spinnen, was dann vielleicht für Athlet C passt. Dann passt es aber vielleicht nicht für Athlet D, da musst du wieder ein bisschen was anderes machen. Aber ich finde, das ist ja das Geile auch am Coaching. Das ist ja auch das Interessante. So, jetzt imagine, jeder würde genau mit demselben Scheiß so Fortschritt machen. Es ist jetzt nicht langweilig, aber weißt du, du stehst ja bei jedem so ein bisschen vor einer kleinen Challenge, denkst dir so, boah, wie könnte ich das vielleicht noch besser lösen? Und was könnte ich da so für kleine Stellschrauben drehen, dass es am Ende was Geiles, Großes wird? Und das ist ja auch was Cooles, weil imagine, du kannst bei jedem sagen, ja, zwei Sätze mehr, beugen ist gleich 5 Kilo aufs Total, ja, passt perfekt. Dann ist es jetzt meine Formel für immer.
Das macht mir auch mega Spaß, ne, dass es einen fordert und das, ich glaube, was ich jetzt so gesagt habe, ist ja eigentlich eher, ich fahre jetzt einen polarisierteren Approach oder das kann funktionieren, dass man einen polarisierteren Approach macht mit Heavy Top-Sätzen und leichteren Backoffs. Und das sage ich ja auch ganz klar, dass bei manchen das nicht funktioniert. Ne? Wie du schon sagst, bei manchen, die sterben halt bei so High Rep und da hat es genau den gegenteiligen Effekt, nämlich, dass sie mehr fatigen. Und ja, ich bin ganz gespannt, was sich dann noch in meinem Kopf ergeben wird, wenn ich da weiter drüber nachdenke und dann platzt er irgendwann.
Also ist jetzt nichts Bahnbrechendes. Ich habe da, wenn wir es gerade zu ansprechen, eigentlich auch was Cooles. Ich habe jetzt mit Robin letzte Woche, Robin Meinecke, der hört sich den Podcast auch immer an. Also liebe Grüße an dich, Robin.
Real Talk, das ist ja wild. Ja,
auch diskutiert so ein bisschen. Weil ich bin nämlich der Meinung zum Beispiel, wenn du jetzt jemandem sagst, hey, du machst heute deinen Triple, keine Ahnung, at 8 und hast dann dein 3x5 Backoff. Von mir aus, ich sag mal, du machst ein Triple mit 260 im Heben und machst dann noch ein 3x5 mit 200 oder so. Dann finde ich, ist es zwar eigentlich ein relativ produktiver Ansatz, aber da liegt der Fokus, wird für immer so ein bisschen auf diesem ersten Topsatz liegen und dann, ja gut, ich muss jetzt noch irgendwie so ein 3x5 verhaften. So, das kennen wir ja auch alle von uns selber. So, du denkst dir so, boah, ich muss halt unbedingt X Nummer hitten und dann, ja gut, jetzt habe ich noch ein bisschen Backoff, so kann ich ein bisschen chillen. Und das habe ich nämlich auch bei so einigen Athleten gehabt und habe dann jetzt aber, also jetzt nichts Bahnbrechendes, ne, aber ich habe dann angefangen zu sagen, okay, wir machen einen Topsatz, kann auch zum Beispiel 2 Ramp-Ups sein zu einem Topsatz und dann aber Ascending Backoffs, also dass die Backoffs schwerer werden, zum Beispiel so ja. At 5, At 6, At 7, weil dann ist der Fokus zwar auf dem Topsatz, aber du hast im Backoff nicht so dieses, ich würde es nicht Problem nennen, bei manchen ist es mehr ein Problem, bei manchen weniger. Du hast dann nicht so, dass es dann passiert, ja, ich muss jetzt halt irgendwie so ein 3x5 machen, sondern, hey, ich habe jetzt einen leichten Fünfer, dann ein bisschen schweren und dann nochmal wie so ein Backoff-Topsatz, wo du trotzdem ja immer noch voll im Fokus sein musst und eben lernst dann trotzdem auch unter sehr viel, ich sag mal, Inset-Fatigue oder Vor-Fatigue, die du halt durch dein Volumen vorher aufgebaut hast, trotzdem noch deine richtige Technik abzurufen. Und ich finde, das ist nämlich voll der Vorteil eigentlich bei so Ascending Backoffs. Und deswegen macht mir das auch richtig viel Spaß. Weil du merkst dann auch, dass sich die Leute da ein bisschen natürlich mehr anstrengen. Es ist nicht komplett wie ein Topsatz. Es macht sie natürlich nicht komplett fertig, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein 4x5 mit Straight-Sätzen machst. Aber du hast immerhin so ein bisschen noch Fokus auf, hey, nach deinem Topsatz ist trotzdem deine Beugesession, Hebesession, was auch immer, nicht vorbei.
Ja. Und du hast auch im Kopf wie so eine kann sich so ein bisschen von Set zu Set mehr hangeln, ne? Als dass du einfach jetzt, okay, ich mache das 5-mal dasselbe, sondern ja. man hat so einen Arc in seinem Kopf, okay, jetzt baue ich mich wieder auf oder so ähnlich.
Das finde ich eben dann sehr cool, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, nutzt ihr das irgendwie im Coaching selbst?
Auf jeden Fall, also ich mache das schon seit einer Weile auch ziemlich oft und ziemlich gerne.
Ich wollte Falk vorlassen, aber sein Bild ist
genau das auch beobachtet habe. Ich würde aber, hing ich gerade wieder.
Falk hängt gerade komplett hinterher. Maxi, viel Spaß beim Schneiden dann.
Ja, richtig geil.
Scheiße.
Ich bin ja schnell sprechen und hören gewöhnt. Ich habe alles verstanden.
Wunderbar. Ja, aber ich würde halt so nochmal eine Gegenposition aufmachen, weil ich glaube, dass es auch Menschen gibt, und das habe ich auch erlebt, die ein bisschen zu viel Effort in die Back-Off-Sets packen, beziehungsweise so, oder dazu tendieren zu overshooten und so, bei denen du dann so Fatigue-Management ein bisschen betreiben musst. Da würde ich dann zum Beispiel so eine Art Descending-Backoffs einsetzen, sodass man die Backoffs quasi nochmal als Top- und Backoff-System zusammenbaut. In der Form, dass man, okay, du hast jetzt einen Top-Triple at 8, so wie wir es gerade im Beispiel hatten, dann machst du einen Fünfer at 7 und ziehst davon aber nochmal dann nach Prozente einfach ab. Ja, also.
Das ist auch cool, ja. Das stimmt. Ja.
Also genau die beiden Beispiele, oder das Beispiel wollte ich eigentlich auch gerade bringen, das ist ganz cool. Ich dachte, wir heben uns das ein bisschen auf diese Flash-or-Trash-Sache auf, aber da können wir jetzt einfach mal, finde ich eigentlich ein cooles Thema. Und das hängt ja alles auch damit ein bisschen zusammen, wie stark fatigt der Athlet über die Sätze, ne?
Ja.
Dass du halt mitunter kann es dann trotzdem Sinn machen, diese Ascending-Sets zu machen, auch wenn du jemanden zum Beispiel begrenzen willst, dass der zum Beispiel, wie Falk sagt, immer ein bisschen overshootet bei den Backoffs, dass du dann sagen kannst, okay, wir haben jetzt bald unseren, weiß ich nicht, Primary Squat Day und dann machen wir als dritten Tertiary Day davor lieber so eine Ascending-Sätze, dass er sich selber irgendwann begrenzt, dass er erstmal leicht einsteigen muss und dann selber vielleicht merkt, oh, das war doch ganz schön schwer, sollte jetzt ein, weiß ich nicht, wenn man jetzt sagt, 5 Reps in Reserve, dann 4 Reps in Reserve, dann 3 Reps in Reserve, dass er merkt schon bei den ersten, oh, der war schon ganz schön schwer, dann kann man sich bei den nächsten sinnvoller schon begrenzen und overshootet vielleicht dann nicht so doll.
Ja, das stimmt.
Und wo ich noch ein cooles Einwand, also wo ich es noch gut finde, ist bei so Sachen, wo der Athlet meistens keinen Bock hat zu pushen. Also so Leg Press oder ich hatte es mal bei Hatfields. Da fand ich das ganz cool, weil Hatfields, finde ich, ist immer so ein Phänomen, man hebt es raus, denkt so, fuck, ist das schwer. Und also ich konnte da mein so Competition-Gewicht, was ich auf dem Vierer gemacht habe, Lober, konnte ich da auf dem Achter ballern irgendwie. Und das hat immer Überwindung gefordert. Und wenn du dein Video danach anguckst, denkst du dir so, ja, so schwer war der doch nicht. Und dann kannst du beim nächsten Set irgendwie dann vornehmen, okay, jetzt pushst du irgendwie noch eine Rep mehr raus. Hm. Weil das ist ja so einfach von der Pumpe, ne? Und also von der Kraft geht's ja. Wo ich zum Beispiel Falks dann einen Satz bei mir viel besser funktioniert hat mit dem dass man zum Beispiel ein Backoff macht, was ein bisschen schwerer ist, das vielleicht auch steigert über die Wochen und den Rest dann aber in Drop macht, ein Prozent 5% Drop für die restlichen Back-Off. Ist bei mir damals beim Sumo gewesen. Ich habe immer so einen Top-Single rausballern können, dann ein richtig schweres Back-Off und ich habe direkt gemerkt, so nach zwei Sätzen geht es bei mir so bergab von der Leistung. Vielleicht ist es mental, vielleicht ist es auch eine Hype-Thematik. Und da hatte ich zum Beispiel mal Ascending-Sets probiert und es war eine Katastrophe. Hm. Also die sind dann irgendwie, ich musste Gewicht dann auch runternehmen über die Sätze, obwohl die schwerer werden sollte, weil ich gemerkt habe, so ich kann zwei Sätze da richtig performen und dann geht's bergab.
Ja, aber es ist ja dann auch ganz geil, so wenn du das für dich rausgefunden hast, ist ja super. So, hey, dann weißt du, was für dich funktioniert, weißt du, was vielleicht weniger funktioniert. Ist ja wieder dann im Endeffekt ideal.
Ja, aber ich glaube, das sind so zwei Sachen, die man abweichen kann, ne? Prozent-Drop-Off für jemanden, der schnell fatigt. Oder halt, wenn man merkt, so der Fokus geht einfach weg und es wird einfach so ein bisschen laschi gemacht, eher so Ascendings.
Ja, ich finde aber, es müsste nicht mal direkt nur um Fatigue gehen, sondern auch wenn du merkst, okay, es braucht jemand nicht viel Volumen, um gut zu performen in Singles oder was auch immer, in Top-End-Strength. Aber irgendwo willst du ja trotzdem ein bisschen Volumenarbeit einfach reinbekommen. Und das muss dann nicht sein, dass er da einen krassen Back-Off-PR gerade macht, sondern da geht's einfach drum, hey, ich habe ein bisschen Volumen einfach in meinem Comp-Movement drinne und gut ist. Weil dann würde ich auch sagen, ja komm, dann mach dein 3x5 so. Und wenn wir damit voll gut fahren, ist ja super. So, dann muss es nicht unbedingt sein, dass du dann noch deinen Back-Offs auch wieder voll fokussiert nochmal hochrampen musst und so. Ist ja dann auch voll okay. Ja.
Kann ich auch nur zustimmen.
Das war jetzt noch so eine Sache, die ich mit Robin letzte Woche diskutiert habe und denke, das ist ganz cool.
Ich zeige gerade hier Kona, dass ich auch schon, als er sowas Ähnliches gepostet hatte, also als Robin, dass ich ihm auch hier schon geschrieben habe und gleich mit ihm diskutieren wollte. Aber weil ich es auch cool fand, der hat ja da auch sich so ein Programm angeguckt von zwei Liftern und die so ein bisschen analysiert. Also ja, mir macht es auch immer Spaß, sowas zu zerlegen und versuchen, was draus mitzunehmen, was Neues zu lernen.
Ja, ich finde, das ist eine Sache, die schätze ich da sehr mit Robin. Dass man auch wirklich, wir haben es jetzt eigentlich schon relativ konstant immer mal geschafft, so mindestens in einem Block irgendwie so, da anderthalb, zwei Stunden danach nochmal irgendwie FaceTime-mäßig zu quatschen. Und da denke ich mir dann schon so, er hat sehr coole Ansichten. Es sind jetzt nicht immer Ansichten, die ich auch so vertreten würde oder die ich so mit anderen auch durchgehen würde, wo ich sagen würde, ja, okay, lass es jetzt mal so und so machen. Aber es ist trotzdem immer wieder cool, so noch ein bisschen was zu lernen, was man vielleicht jetzt selber nicht so von sich aus, glaube ich, geplant hätte, für jemanden geprogrammt hätte, aber was trotzdem auch irgendwo mal mit Erfolg bei ihm funktioniert hat, wo man sich dann vielleicht trotzdem sagt, ja, okay, vielleicht war meine Ansichten davor ein bisschen, ich würde nicht sagen falsch, aber nicht komplett durchdacht. Und dann finde ich, das ist immer ganz cool mit Robin, so, weil er hat da eine sehr coole Sichtweise über sehr viele Dinge. Das macht schon Spaß. So, genug Arschkriecherei, jetzt weiter geht's.
Das challenge ja einen auch, ne? Wenn jemand mal kritische Fragen stellt und sagt, ich will das lieber so machen, musst du ihm ja letztendlich begründen können, warum dein Weg nach deiner Meinung gerade der sinnvollere ist, beziehungsweise kann man sich dann fragen, hey, vielleicht gibt's auch andere Möglichkeiten oder klar, das ist was ich noch nicht bedacht habe.
Ja, und man sieht, ob man seins begründen kann. Das kann manchmal produktiv ablaufen, wie jetzt zum Beispiel bei Robin und mir, aber ich finde, das kann auch manchmal ein bisschen in die Hose gehen. Wenn du merkst, so jemand versucht dann so, ja, nee, also ich habe keinen Bock, irgendwie jetzt hier Ascending Backoffs zu machen. Das ist schon komplett sinnlos. Und wenn ich dann das richtig begründe, weißt du, und ich bin dann hier wie so ein Mastermind und Gedanken fliegen raus und gutes Argument. Und er so, ja, nee, ich find's trotzdem doof. Okay, wofür habe ich mir gerade eine halbe Stunde hier die Mühe gemacht?
Ja, das ist immer die Frage, welche. Also da muss ich nochmal sagen, ich bin sehr froh über alle meine Trainees. Weil ich mache denen lange Videos, 20 Minuten, die gucken sich das an und sagen dann mit mir unter jetzt auch im Gym manchmal, ja, ich gucke mir das richtig oft auch mal an und gehe da nochmal durch. Und da freue ich mich halt total, dass es dann auch gut zusammenpasst, ne, wenn man sich halt Gedanken macht und die dann auch versucht werden zu verstehen. Und also ich habe keinen Bock auf Trainees, die sagen, ja, das interessiert mich alles nicht, gib mir hier meinen Plan, ich mache das hier irgendwie ab und kann ich nicht irgendwie ein bisschen mehr Arme ballern oder was weiß ich.
Ja, ja.
Also die dann auch sagen, warum mache ich das oder sich freuen, wenn du denen das erklärst und Ich finde, das hat ja auch immer einen anderen Effekt, wenn der Trainee weiß, warum er bestimmte Sachen macht oder wie er die machen soll und warum.
Da muss ich noch was anekdotieren. 50 Cent gehen in die Kasse. da hatte einer ein Erstgespräch mit mir ausgemacht. Und ich habe da mit ihm gequatscht und wollte dann so wissen, ja, hey, was sind so deine Goals? Und es war so wild. Er hat so erzählt, ja, also ihn interessiert Squat und Deadlift eigentlich überhaupt nicht. Das macht er so einmal die Woche. Aber er will eine dicke Bank haben. Und ich so, ja, wie hast du es denn bisher gemacht? Und wie schaut es da so aus? Ja, also hast du mal Videos oder irgendwas, dass ich mit ein bisschen einfach mit was arbeiten kann? Ja, nee, also Videos mache ich nie von mir im Gym. Da habe ich keine Lust drauf. Und sonst habe ich meistens einfach immer so, montags mache ich ein 5x5. Und mittwochs mache ich dann das und das. Und freitags dann so und so. Und ich so, okay, aber also was erwartest du jetzt in dem Moment von mir und was kannst du mir so ein bisschen, ich sag mal, geben, mit was ich auch arbeiten kann? Weil, also ich sag jetzt natürlich, hey, okay, cool, gib mir deinen X-Betrag von Geld und ich denke mir so, geil, aber das ist ja nicht Sinn oder das ist jetzt nicht das, was Coaching für mich ausmacht. Ich will ja mit Leuten arbeiten, so als Team. Und dann hat er auch noch gesagt, ja, meistens, wenn ich dann einen Plan habe, schaue ich, dass ich das so ein bisschen als RIP an meine Kamera, die gerade anscheinend gemeint hat, sie müsste aufhören zu funktionieren.
Aber wir sehen dafür so eine hübsche Katze.
Irgendwie mit Entschuldigung.
Ja, Corona ist ja auch eine süße Katze.
Das reicht uns.
Und da hat er dann gemeint, ja, also ich halte mich immer so ein bisschen an den Plan. Ich schaue so grob, was so an dem Tag ist. Aber manchmal mache ich dann auch einfach mal so ein bisschen, worauf ich Bock habe. Da habe ich dann auch gesagt, okay, Bro, also nimm's mir nicht übel. Ich gib dir hier XXX, hab ihm, glaube ich, 3 Links geschickt oder sowas von paar Plänen, so fertige Pläne und hab einfach gesagt, ich denke, du bist damit auf jeden Fall besser bedient als mit mir, weil ich kann dir in dem Moment nicht so richtig was bieten, wenn du mir nichts bietest, mit was ich auch arbeiten kann. Und es war dann auch voll cool für ihn, hat er sich dann wenigstens so bedankt, hey, cool, ja, okay, ich probier's mal mit den Plänen, ob er die natürlich macht, I don't know, aber das auf jeden Fall dazu zu Leuten, die sich da nicht so richtig mit diskutieren lassen. War auf jeden Fall eine wilde Erfahrung.
Ja, man könnte dazu sagen, ah, das ist ja super nett von dir, dass du da so fair bist. Aber ich glaube, das ist genauso fair zu dir selbst gewesen im Nachhinein. Wenn du so ein Typ warst, der nicht mal. Ich will zwar besser in der Bank werden, aber so richtig Bock haben, dann Videos zu machen und die zu schicken auch noch und dann irgendwie noch sagen, wie es mich angefühlt hat. Naja, das ist schon ein bisschen viel. Übrigens habe ich dann doch keinen Bock.
Ich habe auch gesagt, ja, hast du schon mal so mit RPE-System gearbeitet? Nee, wir haben Hammer Strength im Gym. Da wusste ich schon so, okay, ich bin jetzt komplett raus hier. So, ich war schlau, wäre es, also businesstechnisch wäre es wahrscheinlich schlau gewesen, wenn ich gesagt hätte, komm, zahl mir hier einen Monat, danach hätte er wahrscheinlich sowieso keinen Bock mehr gehabt. Aber das muss ich ehrlich sagen, bringe ich auch nicht übers Herz. Und dann, weißt du, das da habe ich keinen Mehrwert. Das bringt mir nichts.
Hättest du sagen, ich habe genau das Richtige für dich. Ich habe hier so eine Gruppe. Und auf da Facebook. Guck ich ab und zu rein, aber das ist so eine Community, die hilft sich so gegenseitig und das ist.
Das ist doch einfach
Pascal. Aber nur noch eine Woche im Sale. Oh Mann.
Ja gut, kommen wir eigentlich mal zum heutigen Thema, oder? So,
ja, würde ich auch sagen, wir sind schon eine halbe Stunde in und die letzten Mal haben wir eigentlich auch immer eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Sachen abzuarbeiten.
Das macht einfach so viel Spaß. Rein.
Hast du jetzt schon einen Hotkey für das Intro, oder?
Ja. Warte, Achtung, tut nochmal so, aber jetzt würden wir über was anderes reden.
Flash, oh Trash.
Okay. Oh, es ist wieder Flash or Trash Zeit.
Okay.
Die schönste nice. Kuckucksuhr, seit es digitale Medien gibt.
Ja. Um was geht's denn?
Na, heute.
Cool, hat dir keiner Bescheid gesagt.
Was mache ich hier? Ja, jetzt in Vervollständigung der letzten 2 Wochen gibt's heute natürlich die Beugevariation. Woo! Wir haben alle ein paar zusammengesammelt.
Und ich würde
sagen, Herr Novak startet rein und gibt uns schon mal die erste Beugevariation.
Okay. Die erste, die erste Beuge-Variation. Also ich würde mal sagen, ich nehme gar nicht so diesen den Standard-Kram. So, das dürft ihr dann gerne mal machen. aber ich nehme vielleicht noch was ich gerne mache mit hier und da. Ich nehme die 303-Beuge.
Okay.
Also wisst ihr, was die 303-Beuge ist? Also man kann sich natürlich vom Namen her ein bisschen
herleiten. Descending Tempo, Descending Tempo. Nee, wie war denn das?
Ja.
Exzentrisches Tempo und konzentrisches Tempo.
Ja. Soll ich jetzt einfach hier gleich noch zwei andere Back-to-Back nennen, oder?
Na warte, wir können ja, würdest du die Low-Bar machen oder High-Bar? Oder
das
überall?
Ist für mich eine sehr spezifische Low-Bar-Übung.
Okay.
Ich muss sagen, ich mache die sehr gerne.
Warte, du musst erst sagen, Flash oder Trash?
Ach so. Ja, also für mich ist die Flash tatsächlich. Ich finde die cool. Das ist ein bisschen, ich will es hier nicht sagen, eine geheime Übung so. Also come on, da ist bestimmt schon jemand anders drauf gekommen, Tempo nach oben und unten zu machen. Aber ich finde, die Übung bringt sehr viele Vorteile mit sich. Unter anderem einfach, dass man so ein kontrolliertes Grinden in Anführungszeichen lernt. Und einfach lernt, wie man sich so ein bisschen, oder was der Körper macht, was Knie, Hüfte, was auch immer macht in der Beuge, mit eben einer langsamen Aufwärtsbewegung, wenn man die eben auch bewusst langsam macht. Ich finde, das ist da eine sehr geile Übung und du lernst auch sehr, sehr viel Kontrolle. Natürlich beim Weg nach unten, aber natürlich auch beim Weg nach oben. Das ist für mich eine flashige Übung.
Also ich habe jetzt natürlich nicht gehört, was du gesagt hast, weil ich kurz ausgestiegen bin, aber
er hat gesagt 303 Flash.
Ja, ich schließe mich an, 303 ist eine sehr flashige Übung. Ich weiß zwar nicht, welche Argumente du gebracht hast, aber ich bin mir sicher, dass wir da wahrscheinlich ziemlich deckungsgleich sind.
Es waren die richtigen
Argumente. Dann ist alles gut.
Ach die. Ja, dann. Nee, ich muss sagen, ich habe die auch zum Beispiel, wenn ich die programme, dann natürlich jetzt nicht nur mit so einem Fünfer-Satz oder so, aber ich habe die zum Beispiel mal in der Kombi auch gerne drinne mit einer Kombbeuge danach, dass du zum Beispiel sagst, hey, wir machen jetzt zwei Ascending Doubles oder Triples, meistens so in dem Bereich, mit 303. Und das darf auch gerne mal ein bisschen schwerer sein. Also wirklich auch, es muss jetzt hier nicht irgendwo 5 Kilo vom PR weg sein, aber wahrscheinlich schwerer, als man sonst jetzt vielleicht eine so Secondary Beuge programmen würde. Ja. Und dann so als Back-Off, ja, zum Beispiel so einfach ein bisschen relativ leicht high-volumigen Kram. Einfach, dass man da so ein paar Reps reinbekommt in der Beuge, einfach ein bisschen 6er, 7er, was auch immer. So ein bisschen pumpmäßig, aber eben mit diesen 1, 2, ich glaube maximal 3 habe ich, Sätzen davor von dieser 303-Tempo-Variante.
So was Ähnliches mache ich auch in der Bank, dass ich gerne mal so ein Tempo-Single vor die Hypertrophie-Übung, also vor die Hypertrophie-Bank setze, damit noch einmal so die Technik durchgegangen wird, dass man das dann eventuell gleich übertragen kann. Also ich glaube, Tempo-Squat oder Tempo-Variation würde ich generell mal sagen Flash.
Ja, ist jetzt natürlich eine sehr spezifische Tempo-Variante.
Ja, dann hoch, schwer. Im Zweifel, naja, gut, im Zweifel müsste ich ja Trash sagen, aber ich habe es halt noch nie programmiert. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit so Tempo beim Hochgehen.
Ja, es ist jetzt nicht eine Übung, die wahrscheinlich für jeden ist. Ich finde, es ist auch mehr für Leute, die da so ein bisschen, ich sag mal, Bewegungsangst haben oder so, würde ich es vielleicht mal nennen, dass du einfach sagst, boah, ich fühle mich damit nicht so ganz sicher, mit hohen Gewichten, was auch immer. Dann mal so ein 303-Tempo-Single vorschieben, kann manchmal wirklich ganz gefährlich um die Ecke kommen. weil da ist viel Confidence dann da, weil du merkst, okay, ich weiß, wie sich's anfühlt, eine langsame Rap durchzuschieben. Ja, ich Falk schon wieder lachen höre. Ich Falk auch so ein ansteckendster Lacher, ne? wenn ich dann merke, okay, hey, ich kann ein relativ schweres Gewicht länger durchschieben eben, als ich mir selber wirklich denke, weil wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Single at 8 und dann grindest du da 3 Sekunden, denkst du, na, danke, toll. Aber wenn du einfach mal wirklich so einen spezifischen 303 oder oder Tempo eben nach oben singelt, dann hast, dann finde ich, hilft es manchen schon, einfach da so ein bisschen Vertrauen zu bekommen. Ist jetzt keine Übung, die du 5 Blöcke lang machst, aber ist auf jeden Fall mal so ein kleines Hintertürchen-Schmankerl.
Die Hintertür.
Ein Hintertürchen-Schmankerl.
Ja, okay. Und dieses Wort wird komplett wieder vergessen. Das war hier, ich absolut muss ja absolut ehrenlos gerade, dieses
50
Wort.
Cent an dich, Cola. Das werde ich jetzt öfter. Aber also ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch alles so, was Tempo-Varianten ist, auch so exzentrisches Tempo beim Deadliften oder sowas, vielleicht auch konzentrisches, ist immer gut was für einen Competition-ferneren Phase, wenn man so einen ersten Block macht, ne, dass man erstmal die Technik, also richtig Zeit hat, sich um die Technik zu kümmern, weil vor allen Dingen konzentrisches Tempo ist jetzt für einen Kraftaufbau natürlich nicht das Beste, aber wenn du dadurch so eine Technik-Gains machst, kann das halt locker überwiegen, ne?
Voll, das voll. Also es ist jetzt nichts, was ich überall drin habe. Es ist jetzt nichts, was ich jedes Mal bei jedem drin habe. Aber es ist schon so ein bisschen einfach, finde ich, wirklich so eine coole Übung, die du mal auch mal im Hinterkopf behalten könnte, bei den angesprochenen Problemen, die ein Athlet eben faced.
Okay.
Ich würde sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter
mit den nächsten,
dass wir hier nicht
Max, eine
halbe Stunde.
Hau mal die nächste raus.
Oh, soll ich irgendeine Quatschvariation oder eine ernsthafte sagen?
Du entscheidest.
Gibt's auch ernste Variationen?
Oh Mann, ich will jetzt nicht schon die Low-Hanging Fruits nehmen.
Er nimmt gleich Pause-Squad.
Ja, deswegen, das wäre ja langweilig. Okay, pass auf, ich mache was Kontroverses. Ich sage Front-Squads. Würde es auch mal so ein bisschen mit Zombie-Squads in einen Haufen werfen.
Okay.
Und ich hau ein dickes Trash da drauf. Hörst du das, Falk? Da brauchst du gar nicht so zusammenzucken.
Okay, warum?
Ich weiß ganz genau wenig, in welche Richtung ich hier shoote. Nee, Front Squats finde ich, dass sie weder genug Quad-Stimulus bringen, weil einfach der limitierende Faktor dann halt die Oberkörperaufrechthaltung ist, das aber krasser gechallenged wird und auch, finde ich, nicht auf dieselbe Weise unbedingt, die beim Low Bar dann kommt, also beim Competition Squat. Und ich finde so, das kann, versucht irgendwie vieles zu sein, ist aber am wenigsten. Und ein großes Problem mit diesen ganz sehr aufrechten Variationen habe ich immer, dass es mitunter meiner Meinung nach auch Leuten, die in der Low-Bar-Technik Probleme haben, eher noch falsch cued, also wie so ein schlechtes Priming. Dass Leute, die zum Beispiel nicht genug Vorlage zulassen, dann dadurch versuchen, noch aufrechter zu sein, weil sie halt einmal so squatten pro Woche. Da sehe ich halt ein großes Problem. Und dann finde ich eher, weiß ich nicht, dann lieber eine Technikvariante für Low-Bar und dann eine Leg-Press hinterher oder sowas. Finde ich dann eine bessere Alternative, sage ich jetzt mal.
Ja, wer zieht jetzt?
Falk, mach du erst mal. Ich hab schon.
Ich würde mich, also Front Squats sind, glaube ich, nur eine Lösung bei, also für sehr spezifische Probleme, beziehungsweise eine sehr spezifische Lösung für sehr spezifische Probleme. Und da wir das Ganze ja hier ein bisschen allgemeiner handeln, also ich habe, glaube ich, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann in den letzten 3 Jahren mal eine Frontbeuge programmiert habe. Deshalb würde ich auch sagen, Trash, wenn, aber das ist jetzt nochmal der etwas relativierende Faktor. Wenn aber die Probleme spezifisch erkannt wurden und diese Spezifik es zulässt oder erfordert, dass Frontbeuge oder Zombie-Squats oder sowas gemacht werden, dann auf jeden Fall geil, auf jeden Fall ein guter Lösungsweg, aber im Allgemeinen würde ich die eher nicht programmieren. Deshalb schließe ich mich an und sage Trash.
Sag mal kurz das Anwendungsbereich Beispiel.
Hüftflexion.
Mhm.
Also die drücken.
Aber findest du, das kann man nicht mit einer anderen Übung genauso gut irgendwie hinbekommen?
Ich wüsste jetzt nicht welche. Also wenn ihr eine gute Alternative habt, dann haut gern raus. Aber ich finde, gerade mit einer Frontbeuge oder einem Goblet Squat oder sowas, und Frontbeuge, denke ich, kann man tendenziell ein bisschen schwerer beladen noch als einen Goblet Squat. Den hält man ja dann irgendwie in der Hand fest und muss den dann umsetzen und klar. So. Ich glaube, mit einer Frontbeuge kriegst du dich einfach möglichst aufrecht nach unten gesetzt, kannst irgendwie in den meisten Fällen Tiefe generieren. Also mir fällt es zum Beispiel in der Frontbeuge überhaupt nicht schwer, tief zu beugen. In der Lowbar-Beuge schon. Hm. So. Einfach weil der Center of Mass komplett anders ist. Ja, das ist halt komplett verschoben. Das ist natürlich so als Priming in dem Sinne von, ich will jetzt eine Übung machen, die möglichst nah an meinem Mainlift dran ist, um da vielleicht schon die entsprechenden Faktoren zu trainieren und mich drauf einzustellen, mental, blablabla. Dafür ist es vielleicht nicht so geil, aber wirklich ganz explizit, um diese Hüftflexion und diese aus dieser sehr flektierten Hüfte wieder in einen extendierenden Pattern zu überzugehen, finde ich es eigentlich ist eine coole Übung.
Also ist quasi eine schwer beladbare Dehnübung dann in dem Fall oder wie? Dass du tiefer in die Hüftflexion kommst?
Könnte man, aber ja, also ja, nur mit, dass du ja permanent versuchst, trotzdem gegenzuarbeiten. Also bei einem Dehnen versuchst du diesen Aspekt des Gegenarbeitens ja möglichst zu eliminieren, versuchst dich ja zu entspannen und dann in eine Position zu ziehen lassen, drücken lassen, keine Ahnung. Hier nutzt du das Gewicht ja schon als Tool, um dich in eine Position zu begeben, versuchst es aber kontrolliert und mit dem Aspekt einer Dynamik dahinter.
Und der viel wichtigere Frage, hat das für dich funktioniert? Du machst jetzt, glaube ich, schon ein paar Wochen.
Ja, meine Tiefe sieht ganz gut aus. Ich mache das schon ziemlich lange jetzt, seit, ich glaube, 2 oder 3 Blöcken. Meine Tiefe sieht ganz gut aus.
Wie sieht die Motivation aus, die jedes Mal zu machen?
Sehr niedrig. Ja, ich hasse Frontbeuge, ich finde die komplett kacke, aber
das ist auch ein ganz großer Grund, warum die
erschlagen. Ja, voll.
Das ist natürlich sehr unbeliebt.
Also ich mache es trotzdem und ich habe ja Gewichtsvorgaben zum Glück und muss mich jetzt nicht überkrass progressieren, aber ja, also ich ziehe die durch und mache die ordentlich. Ist echt anstrengend, aber ja, also ich habe halt Vertrauen da hinein, dass es irgendwie hilft, deshalb mache ich das halbwegs gern. Wenn ich da jetzt nicht dran glauben würde oder Maxi in der Hinsicht nicht vertrauen würde, dann würde ich sie wahrscheinlich auch nicht machen und dann würde ich sagen, nee, lass mal irgendwas anderes nehmen.
Aber ist doch total sinnvoll, dass du die dann mit dem größten Ehrgeiz wie möglich machst, damit man danach sagen kann, hat einer durch nicht funktioniert oder es hat funktioniert, weil ich mir der Mühe gegeben habe. Ja,
voll. Also ich muss sagen, für mich ist diese Übung mehr auf der Trash-Seite auf jeden Fall zu finden. Ja. Ich habe die auch wirklich, ich habe die noch nie geprogrammt. In noch keinem Szenario. Vielleicht habe ich einfach Glück, dass bisher noch kein spezifisches Szenario aufgetreten ist, wo das passieren musste. Ich selber finde diese Übung absolut ehrenlos. Also die ist wirklich der Urwirt aller beschissensten Übungen.
Der Urwirt.
Die 50 Cent streiche ich mir auch noch ein. Und tatsächlich, also ich rede jetzt, wenn jetzt jemand hier gleich schon wieder meinen DMs slidet und schon tippt.
du Opfer. Oder,
ja gut, also ganz ehrlich. Das
ist nur meine Meinung
also, in dem Moment. Frankfurt ist die beste, Frankfurt sind die besten Flieberge, die es gibt.
Ja.
Der hat sowieso verschissen, da müsste ich jetzt nicht.
Was ist mit dir heute los?
Max ist ja schlecht geschlafen am Shooten, ne? Wahnsinn.
Digga, wenn ich jetzt mich einer anschreibt und sagt, bist du bescheuert, Front Squats, die machen so viel Spaß und das ist das Allergeilste, da würde ich jetzt keinen Aufwand groß reinschicken.
Ja, dann ist es mega geil und das freut mich dann richtig, dass Frontbeuge für dich deine Übung ist und dass du die dicke Beuge aufbaust. So viel wert ist es mir dann doch nicht.
Also,
ja.
Oh Mann,
das dazu.
Ey, herrlich.
Ja, ich würde mal sagen, ich mache mal mit der nächsten weiter. Ja. Und ist für mich jetzt nicht direkt eine Variation der Beuge, aber auf jeden Fall eine Squat Assistance. Für mich die Bell Squat, die ich sehr gerne und sehr häufig programme. Weil ich finde, eine Bell Squat kann auch in sehr vielen Szenarien sehr cool eingesetzt werden. Du kannst die etwas hüftlastiger beugen, um Leute ein bisschen mal aus dem Muster zu holen, sehr oder alles nur quad-dominant zu machen. finde ich, ist ganz cool. Kannst natürlich auch genau das Gegenteil machen, dass du sagst, hängt Falk schon wieder? Nee. du kannst natürlich auch das Gegenteil machen, indem du einfach sagst, okay, du beugst sehr, ich nenne es mal hingig, beziehungsweise eben sehr hüftdominant oder wie auch immer, dass man wirklich sehr spezifisch aus den Quads arbeitet. Und ich finde auch, gerade wenn du so sagst, hey, Rückenproblematik, Rückenproblematik ist immer ein bisschen, ne? Aber so vielleicht zu viel Rückenfatigue, wenn du zu viel beugst, dann ist das immer auch noch eine geile Sache, weil wenn jetzt Athlet A 15 Sätze die Woche bräuchte für die Quads in der Beuge, um Progress zu machen, man kriegt aber vielleicht nur schmerzfreie 12 Reihen und auf Dauer rentiert sich das nicht, diese 3 noch zusätzlich irgendwo mit reinzubekommen, dann finde ich, ist halt sowas wie ein Bell Squat sehr, sehr geil, weil es löst sehr viele Probleme, die du zum Beispiel an der Beinpresse oder so hast, dass man immer sagt, ja, aber das ist ja jetzt nicht so richtig Squat-Pattern-mäßig. Ist halt auch die Frage, muss das immer sein? Aber ich finde eben, das macht die Bell Squat. Deswegen Bell Squat auf jeden Fall Flash.
Ich flash auch.
Same. Also, let's go. Ich glaube, kann man gar nichts mehr hinzufügen. Das ist also alle wichtigen Aspekte der Bell Squat. Achso, okay, sorry. Max wird jetzt hier gleich noch.
Falk und ich, Handshake-Emoji.
Ja, Mann. Aber ja, also ich. Die Sachen, die mir eingefallen wären, hast du jetzt auch schon gesagt. Und Maxi darf jetzt gerne was anderes dazu sagen.
Maxi hat Maxi aber noch wieder 3 Stunden PowerPoint-Präsentation.
Wo fange ich an? Nee, nur ein Teilgebiet, wo ich jetzt mich zum ersten Mal entschieden hat. Leider sogar beim ersten Trainee, der eine Bell Squat im Gym hat, der sich das nicht irgendwie basteln müsste, habe ich zum ersten Mal mich entschieden, das nicht reinzunehmen, weil sie so ein Pre-Hinge hatte und eine sehr vorgelehnte Beuge. Und das wollte ich erstmal rauskriegen und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt aber eine Bell Squat reinnehme, da bist du ja oft halt sehr vorgelehnt und lernst genau das, dass du nur die Beine drückst und schon vorgehinged bist. Das wäre mal ein so ein Grund, wo ich es erstmal rausnehmen würde im Block. Aber an sich ja, wie du sagst, Rückenfatigue sparen und trotzdem Glutes und Quads aufpumpen ist halt mega geil.
Ja, ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie du dann dein Setup natürlich an der Bell Squat hast. Also ich kann wahrscheinlich, wenn ich so richtig schön hingig beuge an der Bell Squat, richtig dick Scheiben draufschieben, links und rechts. Aber wenn ich es halt trotzdem ja irgendwo ein bisschen fokussierter für die Quads machen will, dann sieht das Setup schon ein bisschen anders aus. Ich nutze jetzt zum Beispiel trotzdem Flats, Flats für die Beuge, Flats für die Bell Squat. Habe aber auch jemanden, der in Flats beugt und das Ding mit Heels beugt. Und zwar wirklich sehr hohe Heels, also Romaleus Heels. Ist auch sehr cool.
Ich glaube, ich extrem auf die Maschine 12
Zentimeter auch an, Absätze, ne? Heels.
So nämlich. Ja, es kommt sehr auf die Maschine an. Ich muss sagen, Bell Squats können sehr schlecht gebaut sein, aber können auch sehr gut gebaut sein. Also ein Beispiel für, ich will nicht sagen schlecht gebaut, aber irgendwie komme ich mit dem Ding einfach nicht klar, ist die Rogue Reno. Weil die ist nämlich von unten raus irgendwie unglaublich schwer, also wirklich unglaublich schwer. Und nach oben hin kriegst du gar keine Belastung mehr. Und ich finde aber, das ist jetzt für mein Squat-Muster nicht so geil, weil von unten raus fühlt sich's an wie at 9 und nach oben hin wird's immer leichter. Aber gerade nach oben hin, wo dann bei mir durch die längeren Oberschenkel einfach die Beuge eben so ein bisschen später passiert, dass die Knie ausgelockt werden oder dass die Knie nach vorne schieben, wird es dann schon wieder zu leicht. Also das ist, ja, ich habe die dann unter anderem mit einem Gummiband gemacht, also so banded von unten. Dann ist sie von unten raus natürlich leichter, oben hin schwerer. Dadurch ist es okay. Ja, aber das Gelbe vom Ei ist es jetzt für mich trotzdem nicht.
Yes, yes, yes.
Dann darf Falk den nächsten raushauen, yes, oder?
Ich präsentiere euch nun die Safety Squat Bar Squat.
Oh. Ey, das wird nicht aufgezeichnet.
Schade.
Deine Huf, die muss ich ja irgendwie noch anders einspielen.
Das ist okay.
Und zwar ist die für mich, finde ich, ultra flashy. Also ich bin großer Fan der Safety Bar Squat. ganz einfach aus verschiedenen Gründen. Zum einen muss man sich gar nicht so viel darauf einstellen, irgendwelche super krassen technischen Aspekte zu realisieren. Wenn man an der Hantel arbeitet, zum Beispiel kann man einfach die Griffe nach oben drücken, wird dadurch gezwungen, aufrechter zu beugen, muss die Knie mehr vorschieben, ist super für Leute, die Probleme mit dem Knievorschub haben. Generell sehr gut für Leute, die Probleme haben, sich einfach mal in eine tiefe Beuge reinzusetzen. Dann ist es super für Leute, die Schulterproblemchen haben, ja, und da gibt's die ein oder andere Person, die gerade aus dem Schwergewichtlerbereich kommt, die wahrscheinlich irgendwie fehlende Schultermobilität hat und dadurch Probleme in der Schulter aufbaut. Safety Bar, eine super super Variante. Die brauchst du für Headfield Squats, über die werden wir ja sicherlich auch noch sprechen. Dafür sehr hilfreich. Ja. Das ist mein Take zu der Safety Squat Bar.
Also sagst du Flash?
Ich bin Fan.
Immer mal weiter. Ich würde sagen, die ist für mich auch Flash. Ich finde das eine coole Übung oder eine sehr coole Hantel. Und die kann so vielseitig eingesetzt werden, wie du es schon sagst. Je nachdem, wie du, fasst du die Handles gar nichts an, drückst du die nach oben, ziehst du die vielleicht sogar in dich unten rein. Dass das einfach immer eine andere Beuge so ein bisschen entstehen kann. Und ich glaube, das ist sehr, sehr geil dafür, dass du eigentlich, das ist ein sehr Low-Budget-Faktor ist, was gerade Zeit, Aufbau und natürlich auch jetzt ne, für Home-Gym-Besitzer Stangenpreis selber ist, dass du einfach richtig viel damit machen kannst. Das ist eine coole Stange, auf jeden Fall. Und ich finde es sogar auch cool, habe ich auch gerne mal gesehen, dass Leute damit Frontbeugen. Also, wenn sie die so umdrehen, wisst ihr, dass die Handles
das habe ich nie hinbekommen,
nach hinten ja. zeigen. Auf jeden Fall auch interessant, ist jetzt auch nicht mein most favorite way, diese Stange zu benutzen, aber da sieht man halt einfach mal, dass diese Stange richtig, richtig viel kann und ich glaube, das ist das Coole an der SSB.
Ich sag auch Flash, vor allen Dingen, also für das Anwendungsgebiet ist es einfach gut, ne? Ich habe noch, ich habe damals auch, als ich Home Gym gar keinen Zugang zu Leg Press oder irgendwas hatte, habe ich mir halt einfach die Griffe hochgedrückt, übelsten Keil, also so eine Schräge richtig einen Block hingemacht und bin dann einfach wirklich mit absolut geraden Rücken hoch und runter. Mhm. Das hat echt gut funktioniert und hat mega Pump geballert. Und ich hatte die damals durch so Steve DeNovi wiederentdeckt, der meinte, wenn jemand manchmal zu verkopft ist beim Squatten und gar nicht mehr so richtig tausend Sachen und weiß nicht, worauf er sich, das Ding drückt dich meistens dahin, wo du willst, wo er hin soll. Und das hilft auch Leuten, die zu extendiert sind und diese Hyper Olympia Hypertrophiebeuge haben. Ja. Das ist damit richtig schwer und es drückt dich halt in diese gecrunchte Position ein bisschen rein. Und dafür findest du auch einen coolen Anwendungsbereich.
Ja, das ist genau das. Also jeder nutzt sie immer genau für das Gegenteil. So Handles up und ey, wir beugen nur über die Quads und du darfst das und das und du darfst hier nicht so und so. Aber ich finde auch genau das Gegenteil ist eine coole Sache. Wenn jemand immer super aufrecht beugt, einfach mal die SSB nehmen, sich so ein bisschen, sag ich mal, die Handles in sich reinziehen. Weil dann ist der Schwerpunkt nämlich gleich so beschissen, dass du in Vorlage beugen musst und auch mal ein bisschen Rückenstrecker, Hüfte und Glutes und einfach mal dieses gesamte hintere Kettesystem arbeiten lassen musst und nicht nur über die Quads. Ist auch cool.
Was wir vergessen haben bei den anderen, Falk, wie würdest du den
trainieren? Ach so, ja.
So eine typische Safety-Squad.
Ja, aber lass die anderen vielleicht jetzt nicht nochmal so. Da haben wir ja schon sehr spezielle Anwendungsbereiche gebracht. Safety-Squad-Bar gibt eigentlich ganz ein riesiges Spektrum. Also man kann die relativ schwer machen, also auf Singles, Doubles, Triples und dann vielleicht als einzelnen Mainlift an einem Tag nutzen. Du kannst die aber auch ziemlich high-rappig machen. Also ich hatte eine Zeit lang 12er, als ich lernen musste.
Ehrenlos.
Ja, übel, Alter. Als ich lernen musste, meine Knie weiter vorzuschieben, war das zum Beispiel an den jeweiligen Beugetag als Priming oder als separate Übung nochmal mit drin. Also man kann super viel damit machen. Deshalb ist es schwer zu sagen, wie konkret man das programmieren sollte.
denke auch.
Ich habe selber noch nicht gehört, aber ich glaube, probiert, aber auch Singles und Doubles soll die wohl sehr schwer dann irgendwann sein, also vom Voll. Handling einfach. Aber ja, dem Rest würde ich auch zustimmen. Wollen wir gleich zu Hatfield Squads gehen, wo wir da schon bei SSD-Beugen sind?
Ja. Rein damit.
Wer hat Bock zu erklären?
Ich habe die noch nie gemacht.
Was sie noch nie gemacht? Okay, also echt? Ich habe die ja also, regelmäßig drin gerade, deshalb würde ich.
Ich habe hab die zweimal gemacht, das ist jetzt für mich wirklich eigentlich noch nie, so kann man jetzt nicht wirklich zählen.
Okay, also ich habe die in meinem aktuellen Plan mit drin, schon seit mehreren Blöcken, hauptsächlich als Priming zurzeit. Kann man aber auch, also ich gehe schon mal zu dem Programming, kann man aber auch separat ein bisschen pushen, gerade bei Leuten, die so, mein Sven zum Beispiel.
Erklär mal kurz, musst du kurz erklären.
Ja, mache ich sofort. Ja, also man nutzt hier, wie gesagt, die Safety Bar, legt die sich auf den Rücken und baut sich dann in einem Rack, in dem man beugt, Griffe vorne ran. Das kann man zum Beispiel mit solchen Pins machen, wo man so Bänder befestigt. Also viele Racks haben dann einfach nochmal so Löcher von der Seite, wo man die durchstecken kann. Oder man legt sich einfach auf zusätzliche J-Hooks eine Langhantel rein und hält sich daran fest. Ja, geht dann einen Schritt zurück, legt die Hände vorne auf die Hantel und kann das dann noch mit als zusätzliche Hilfe, als zusätzliche Kraftübertragung nutzen. Ja, finde ich geil, etwas high-rappiger zu machen und die auch so im Bereich von 6 bis 10ern vielleicht zu pushen. Gibt krassen Übertrag auf die Quads. Also ich finde, du kannst halt Quads ballern wie Sau damit. Und hast eine Rückenentlastung, weil du durch diesen Griff, den du hast, kannst du dafür sorgen, dich ganz aktiv mit deiner Hüfte nach vorne zu ziehen und möglichst aufrecht bleiben und hast damit einfach nicht so viel Load auf dem Rücken. Gerade super für Leute, die ein bisschen Rückenprobleme haben. Ja, also für mich auf jeden Fall eine sehr flashy Übung.
Ich kann auf jeden Fall relaten, die Punkte, die du angesprochen hast. Ich glaube, dass es, ich weiß jetzt nicht, dass es jetzt falsch klingt, aber wahrscheinlich eher eine Übung, die du so ein bisschen Home-Gym-mäßiger machst. Kann das sein?
Ja. Kann man machen, ja, wenn man jetzt vielleicht nicht so viel.
Hat er jetzt nicht gesagt.
Wenn man jetzt nicht so viel Maschinen.
Wenn du jetzt nicht so viele Maschinen hast, dann kannst du das machen. Ja.
Die Punkte, die du angesprochen hast, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe sie jetzt noch nicht selber geprogrammt, aber ich denke mal, auf jeden Fall gibt's ein paar coole Fälle, in denen du das machen kannst. Ich könnte mir sogar zwei auch mal vorstellen. Also für mich ist weder Flash noch Trash, für mich ist einfach neutral.
Du musst dich aber entscheiden, das ist das Format.
Okay, da sie nicht Trash ist, ist für mich dann Flash.
Oh, viel zu nett hier wieder alle.
Im Gegensatz zu Maxi, der ist nämlich Trash. Oh.
Also die Übung aber wiederum ist für mich wiederum Flash. Mhm. Also ich finde sie halt, man muss halt aufpassen, weil man damit, glaube ich, krass fatigen kann. Also auch so zentrales Nervensystem mäßig, weil du kannst halt übelst Gewicht bewegen. Da du halt diese Handles hast, gar nicht mal zum Hochziehen. Das ist dann eher wie so eine Safety-Sache. Aber da du halt das den Rücken mehr rausnehmen kannst. Ne? Du kannst aufrechter squatten, weil du dich da immer wieder ins Gleichgewicht theoretisch balancieren kannst. Ist halt dann dadurch mehr stabil und du kannst halt, das finde ich cool, dass du den Leuten beitreten kannst, wenn die sehr stark auf ihren Hacken sind, dass die ein Gefühl dafür kriegen, durch ihre Zehen zu drücken, ihren Vorderfuß, wenn die immer so sehr hackendominant und sich nicht auf den Vorderfuß trauen. Und es ist perfekt als Backoff für SSB-Squats, finde ich. Wenn irgendwann so merkst, nach 2, 3 sagen die Leute, okay, dann macht der Rücken ein bisschen dicht. Also ich habe jetzt gerade einen Heavy-Athlet und der macht dann halt dann als Backoff-Safety-Squat-Bar, Headfield-Squats quasi, weil da musst du halt nicht viel umbauen. Passt vorne eine Stange rein, kannst sogar noch ein bisschen Gewicht drauf und kannst halt sehr schnell kurz ballern. Und für den war das halt immer zeitlich auch dann Pain in the Ass, das dann alles wieder abzubauen, dann eine Leg-Press zu machen, sich dann warm zu machen und der hatte immer nicht so einen Bock drauf. Und dafür war das echt cool. Aber kann gut fatigen, das muss man schon sagen.
Alright. Also dein Fazit auch Flash.
Yes.
Okay.
Ich mach meine letzte. Let's go. Von dreien. Und zwar ist das für mich die Chain Squad.
Ja.
Chain Squad. Boah, jetzt mal guckt mich so an, so, sag was gegen Westside und ich stech dich ab.
Nee, überhaupt nicht.
Ist für mich
echt eine Trash-Übung.
Ist für mich eine Trash-Übung.
Ich dachte auch eben, er sagt noch was, so Post-Squad, und dann hätte ich jetzt noch gesagt, ja gut, wegen Chain und Bamboo und Bandit, könnt ihr euch die anderen Folgen anhören, da wisst ihr, glaube ich, Bescheid, aber nee.
Ja, es hat für mich irgendwie relativ wenig Sinn, eine Chain-Squad zu machen. Also, ich kann mir auch wirklich kein Szenario vorstellen, in dem ich sage, ja, boah, danke, dass du das und das hast, jetzt können wir nämlich endlich mal Chain-Squads machen. Also, das,
Chainsaws,
das ist irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, eine hängengebliebene Übung, aber die macht einfach für mich in so wenig Szenarien Sinn, und auch diese Szenarien, glaube ich, profitieren da nicht mal krass davon, dass man dann einfach sagen kann, ja, dann nimm es halt weg. Also ich meine, wenn du jetzt kein Westside-equipped Powerlifter bist, ich meine, es geht ja jetzt hier immer noch um den Raw-Kram, glaube ich, hat die einfach wirklich wenig Sinn.
Ja.
Ich werd so geroastet, geroastet.
Gar nicht.
Ach du, wir haben dasselbe über alle anderen Äquivalente gesagt, zur Bank und so weiter, genau.
Ja, also Bandit,
also
Bandit
denke, und Chain können wir
eigentlich alle in einen Topf werfen, so, es hat ja tatsächlich relativ wenig.
Und dieser Topf ist der Mülleimer, das ist der
Trash. Ja, oh, alles klar, dann sind wir uns.
Und wenn ihr disagreed, dann freuen wir uns über jedes
jede Hassnachricht
und dann
können wir uns streiten.
Ey, wenn ihr uns ein Argument bringt und sagt, ey, ihr seid so blind, ihr müsst es mal so und so sehen, und wir sagen danach, ey, total, du hast recht, dann werden wir das auch hier in der nächsten Folge so anbringen. Und wir lernen da immer gerne was Neues dazu.
Okay, wer ist als nächstes dran eigentlich? Icke.
Tut es.
Trash. Ach so, es ging noch nicht los.
Ich will mal eine etwas ausgefallenere Übung nehmen, die ist vielleicht auch keine direkte Variation. Aber
okay. Springen.
Ich nenne sie einfach mal Single Leg Eccentric Squats. Und falls ihr jetzt damit überhaupt nichts anfangen könnt, schicke ich euch beiden gleich mal kurz ein Bild aus einem Screenshot, also ein Screenshot, den ich gemacht habe, zu der guten Ludivine Delot. Die hat die nämlich vor ein paar Tagen in ihre Story hochgeladen, und falls ihr das tatsächlich irgendwie gucken solltet regelmäßig, dann
Aber ist es dann eine Variation oder mehr so ein Priming-Movement?
Es ist wahrscheinlich eher ein Priming-Movement, aber selbst da, also ich weiß es nicht genau, ich weiß nicht, wo der Anwendungsbereich jetzt genau ist. Aber
das ist tatsächlich eine coole Übung.
Ist das nicht einfach ein Step-Up/Pistol-Squat?
Es ist eher ein Pistol-Squat, ja. Und da würde ich, okay, ja gut, dann, ey, Kona, hau mal raus, dann bin ich gespannt. Du sagst, das ist eine coole Übung?
Attacke. Ja, also prinzipiell ist es, finde ich, gar nicht so eine schlechte Übung. Also, was wir hier sehen, ich erkläre jetzt mal, ne, nochmal das Bild, was wir hier vor uns haben, ist eine kleine Box. Ich würde mal sagen, das sind so 50 Zentimeter. Und das
ist eine Riesenbox.
Feuerwehrrot.
Da steht jetzt eben ein Bein drauf. Und wer Pistol Squats kennt oder Step Downs kennt, kann sich dann vielleicht so ein bisschen vorstellen, was da zumindest passiert vom Movement-Technischen. Und ich muss sagen, ich habe so eine ähnliche Übung aktuell auch bei mir im Plan. Und finde die ganz cool, weil die Übung hat nämlich was, was ich bisher mit noch keiner Übung oder anderen Übung so ein bisschen gespürt habe. Es ist einfach so wie so ein bisschen, ich sag mal, eine Hüft-Adduktoren-Hip-Health-Übung. ist jetzt, glaube ich, nichts, wo du sagst, das ist eine richtig dicke Beinaufbau-Volumenübung. Ich glaube, das ist eher so eine Nuancenübung, wenn du vielleicht mit Hüfte ein bisschen Probleme hast, mit Adduktoren, mit irgendwo, ich sag mal, einfach Movements da unten in dem Bereich Hüfte, Knie. Glaube ich, ist das eine ganz coole Sache, weil es einfach sehr spezifisch ist und ein bisschen, ja, was andere Übungen nicht so richtig können von der Range of Motion oder von der Amplitude generell.
Okay.
Hast du auch eine sehr starke Hüftflexion.
Also kriegen wir von Kona ein Flash, das ist richtig.
Von mir ist es tatsächlich ein Flash, ja.
Okay. Maxi, möchtest du was dazu sagen?
Ich gebe einen Trash, aber eigentlich nur, weil ich es noch nicht genug verstehe. Deswegen ist es für mich Trash, aber wahrscheinlich. Ja, aber das ist, glaube ich, auch noch was Gutes zu mitnehmen. Wenn man nicht weiß, warum man es macht, dann sollte es auch Trash sein. Also für mich, ich wüsste jetzt nicht genau das Anwendungsgebiet, dass man nicht random 1000 Sachen programmiert.
Ja.
Aber wenn man den Anwendungsbereich kennt und den dann damit sehr gut angreifen kann, dann
da, ist da müssen wir natürlich auch nochmal relativieren. Also ich weiß jetzt nicht genau, warum sie das macht, aber ich mutmaße jetzt einfach mal in die Richtung, dass es mit ihren Depth-Issues zu tun hat. Also sie hat im Wettkampf immer wieder Probleme, Tiefe zu erreichen. Und da denke ich auch, dass der Anwendungsbereich sein soll, irgendwie Hüftflexion zu erzielen. Man muss aber dazu sagen, ihr habt das Video wahrscheinlich nicht gesehen, ich schon. Und ich habe euch ja jetzt nur einen Screenshot daraus geschickt. Und also man kann sich so vorstellen, sie stellt sich gerade auf die Box und versucht dann so in eine Pistol Squat Position, also an den Umkehrpunkt zu kommen. Und ich muss sagen, dass ich das in Bezug auf einen Comp Squat als Priming vielleicht, ich weiß es nicht genau, wie sie es programmiert hat, finde ich es auch eher Trash. Ne?
Hat das ja eine Falle gestellt.
Weil ich finde, dass man
Junge, die Fallenkarte wurde ausgelöst. Oh nein.
Ich denke nämlich, dass man oder vielleicht kennen das ja einige, die in irgendeiner Form mal Pistol Squats gemacht oder gesehen haben. Man sieht ja, dass die Leute, wenn sie die ausführen, im unteren Rücken immer ziemlich stark einrunden, um ihren Schwerpunkt irgendwie zu halten. Und klar ist es natürlich cool, um in irgendeiner Form so den Fuß beladen zu können, aber dafür gibt es halt auch bessere Übungen. Also ich würde, also es wäre auf jeden Fall nicht meine erste Wahl, um zum einen Hüftflexion zu verbessern, um die Art und Weise, wie der Fuß beladen wird, zu verbessern oder Muskelaufbau zu tätigen. So. Also es ist quasi eher wieder, wie Maxi immer so schön sagt, ein Worst-of. Und deshalb würde ich eher sagen, es ist Trash.
Ich glaube, ich finde, für mich ist das eher eine Übung aus der Kategorie Rehab, Prehab, Warm-up vielleicht sogar schon, statt jetzt direkt vielleicht eine Squat-Übung, eine Variation oder sonst was. Ja. Also ich glaube, wir zielen so ein bisschen auf dasselbe ab, natürlich. Das ist irgendwo ein Squat-Movement. Aber es ist für mich eher so eine Rehab-Prehab-Übung. Auf jeden Fall.
Aber dann sehe ich halt auch noch nicht so richtig. Also, vielleicht checke ich es einfach nicht so ganz. Ich sehe den Anwendungsbereich nicht. Warum sollte ich dann nicht andere Übungen machen? Warum mache ich dann nicht
einfach einen Bulgarian Split Squat oder
einfach Step-Ups? Also warum mache ich dann nicht einfach Step-Ups oder Step-Downs? So Peterson.
Aber auch bei
Step-Ups. Ja, ich muss sagen, ich rede jetzt von mir selber eher von diesen Step-Downs. Also ich sehe jetzt nur den Screenshot und bin jetzt mal nur von dem guten Menschen ausgegangen. Hab mir da einen Step-Down jetzt ausgewählt und kein Pistol Squat.
Es ist wirklich in so eine Pistol Squat Position. Zwar nicht so, also durch diese Box hatte sie nicht so diesen Drang dazu, diesen anderen Fuß, der nicht auf dem Boden steht, so krass nach vorne zu schieben oder so krass in der Luft zu halten. Nur so ein Stück. Aber das Prinzip ist identisch. Also sie schiebt halt den Fuß nach vorne, berührt den Boden nicht.
Dann ist es ja schon echt mehr Zirkus.
Finde ich halt auch.
Dann würde ich sagen, switche ich so ein bisschen um, dass dieser Pistol Squat eher Trash ist. Aber ich finde Step Up, Step Down dann Richtung Flash eher geht.
Ja, oder da würde ich mich auch anschließen, auf jeden Fall.
Aber merkst du da Vorteile gegenüber einem Bulgarian Split Squat? Weil vor allen Dingen bei diesen Step Downs hast du halt kaum Knieflexion. Ne? Da kommst du ja nicht wirklich immer unter 90 Grad. Es sei denn, du machst eine riesig hohe Box und dann Heel Elevated. Aber die meisten haben ja dann eher so für den Hüft-Stretch.
Also ich finde, bei mir ist es auch eben, wie sie sagt, so ein bisschen so eine Richtung Adduktor-Sache. Dass der Adduktor da einfach sich angenehmer anfühlt als in einem Bulgarian Split Squat. Und ich finde, ein Bulgarian Split Squat ist einfach eine eklige Übung. Deswegen will ich die
da nicht tun. Da gibt's dir recht.
Und,
Aber dann Gegenfrage, warum nicht eine schöne Leg Press mit Adduktor-Fokus? Sowas macht, glaube ich, viel Stenic. dass du einfach, oder ich sag den Leuten auch immer, baller deine Knie zu deinen Schultern.
Ja, aber weißt du, das ist dann auch eine Übung, das ist eine Hypertrophie-Übung dann im Endeffekt. Das ist, wie gesagt, eher für mich so eine Rehab-Prehab-Übung, dass du da so ein bisschen Movement reinbekommst, Warm-up reinbekommst, dass du einfach Struktur, so die Strukturen ein bisschen in ein Movement-Pattern bringst, was vielleicht jetzt nicht mit den Standard-Movements, die du so im Training hast, bekommst, sondern dass du es eben einfach so ein bisschen, ja, einfach andere Movement-Patterns und andere Range of Motions irgendwo trainieren kannst. Oder nicht mal trainieren kannst, aber einfach deine Struktur bekommen kannst.
Ja, stimmt.
Das kann ich. So, ich würde jetzt, also als Hypertrophie-Übung da jetzt ein 5x12 zu machen, ist vielleicht ein bisschen bodenlos. Aber da so ein bisschen Warm-up oder wie auch immer mitzumachen, ist, glaube ich, ganz cool.
Okay. Max, nächste
Frage. Dann kommen noch Post-Squat hier, ne? Also Post-Squat sage ich einfach mal Flash.
Ich glaube, Alter. Gibt es irgendjemanden, der da nicht Flash sagt von uns?
Los, Connor.
Also diese Übung ist ja wirklich der Kopf. Nein, ich finde Post-Squat super.
Oder Mr. Post-Squat.
So eine hängengebliebene Übung.
Post-Squat himself. Hätte ich auch nichts anderes erwartet. Ja, finde ich auch cool. Wie würdet ihr das Programm, wo würdet ihr das einsetzen?
Also genau wie in Com-Squat, finde ich, du kannst da Singles machen, Topsätze, du kannst Backoffs machen, auch höher rappe ich mal. Wenn man die Highbar-mäßig macht, finde ich, ist es auch eine coole Hypertrophie-Übung mit ein bisschen Squat-Pattern drin. Aber ansonsten Lowbar an so einem schönen Secondary-Day. Oder das wäre so meine erste Wahl, wenn jemand nicht krasse Technik-Issues hat oder ein Anfänger ist, der so eine Tempo-Variante kriegt. Das ist meistens meine Progression, die kriegen erstmal eine Tempo-Variation. Und danach die Pause-Squats, um diese den Midfoot quasi immer im Balance zu sein, im Center of Mass zu üben. Weil ich finde, du merkst halt in dieser Pause ganz gut, ob es sich danach nach vorne wirft oder hinten die Hüfte hoch oder ob du halt nicht in Balance warst. Und es ist halt dann noch ein bisschen load-limitierend, dass du halt in deinem Secondary Day nicht ganz so fatigst und dann an deinem Primary Day besser performen kannst.
Denke ich auch. Ich finde, eine Variation muss ja auch nicht immer zwangsläufig nur, ich sag mal, irgendwo an Schwachstellen arbeiten oder so. Es kann ja auch einfach mal sein, dass du sagst, hey, dein Com-Squat ist super, passt alles. Wir müssen nicht unbedingt aber zweimal die Woche Com-Squat machen. Vielleicht, ey, es ist ein bisschen langweilig. Oder vielleicht ist dieser Com-Squat-Gedanke dann immer noch so ermüdend, dass du da irgendwie so ermüdende Gewichte nehmen musst, dass du sagst, dann machen wir es halt einfach pausiert. Nicht wegen der Technik oder sonst was, sondern einfach, um ein bisschen dein Load zu limitieren und deine so System-Fatigue eben möglichst gering zu halten.
Habt ihr schon mal zweimal Lowbar die Woche ohne Variation, also wirklich zweimal Lowbar, das eine Mal von mir ist leichter, das eine Mal schwerer programmiert für jemanden?
Ja.
Programmiert weiß ich gar nicht, selber gemacht auf jeden Fall schon, ja.
Programmiert und gemacht, ja. Doch.
Jo.
Ja,
gut.
Alles klar. Gut, danke.
Okay. Super Talk. Ich glaube, bei mir war das immer so die Standardauswahl, so einfach den zweiten Day auf Default quasi Post-Squat zu machen. Und ich glaube, viele profitieren da einfach davon, dass sie halt nochmal mit Fokus üben können, anstatt einfach einen leichten Squat quasi nochmal zu machen. Und ich denke aber schon, vor allem so bei dreimal Squatten, kann es schon helfen, dass man einfach nochmal einen leichten, normalen Lowbar-Squat drin hat. Aber ja. Hängt vom Athleten ab, glaube ich. Ist echt eine Technikfrage.
Ja, das denke ich auch. Also, ich glaube, das ist eine coole Variation auf jeden Fall. Es ist eine S-Tier-Variation.
Na, falsches Format, nein.
Okay, es ist eine Flash-Tier-Variation, Entschuldigung.
Ja.
Und ich denke auch, so, da kann niemand was dagegen sagen. Don't hate on the pause squad, please.
Ich habe mal noch eine Frage an euch. Habt ihr Trainees, oder wenn ihr so ein Verhältnis setzen würdet, bei wie vielen würdet ihr sagen, die sind eher glutdominante Beuger und der Quad hängt eher ein bisschen hinterher? Oder wie viel würdet ihr sagen, das sind Quad-dominante Beuger und der Glut hängt eher hinterher?
In Prozenten.
Ich kann ja mal anfangen. Ich hatte jetzt einen neuen Trainee und das war der erste Trainee, der mir eine schwere Beuge geschickt hat und ich mir das angeguckt habe und habe gesagt, die sah schwer aus. Klar, Techniksachen sind da dabei, wo man noch dran arbeiten könnte. Aber die hat auf jeden Fall die Quads so weit auftrainiert, dass sie einen balanced Lifter ist, der genauso starken Glut wie Quad hat ungefähr. Und ansonsten kenne ich nur Lifter, die im Zweifel einen schwächeren Quad haben. Einen schwächeren Quad haben und einen dominanteren Glut, dass die bei höherem Gewicht dann doch irgendwann der Hintern hochschießt und dann erst der Failure-Punkt kommt.
Ja, aber ich finde, das muss ja nicht mal zwangsläufig mit was mit schwach und stark von Glut und Quads sein, sondern es kann ja auch einfach sein, durch deine Anatomie, wenn du mit langen Oberschenkeln, wirst du halt einfach nie so aufrecht beugen. So, und da wird wahrscheinlich der erste Impuls immer so leicht nach hinten gehen und dann kommt der Rest. Ich denke, das ist einfach ein bisschen anatomisch bedingt. Aber ich glaube tatsächlich, habe ich mehr Squat-Specialists, wenn man das jetzt mal so vergleicht.
Quad
und so. Nein, ich meinte mit Squat-Specialists, die einfach sehr, sehr gut für Squat gebaut sind. Auch wirklich sehr, sehr Quad-dominant beugen. Ich glaube, von aktuell, ich glaube, 13 oder 14 Leuten würde ich sagen, sind, glaube ich, nur 5 Richtung Hüfte, warte, System Reset. Also von 14 Leuten, 5 Leute davon, finde ich, beugen, wenn es schwer wird, wirklich relativ stark über die Hüfte dann. Und der Rest tatsächlich mehr über die Quads. Also da ist mehr Squad-Specialists auf jeden Fall dabei.
Okay, krass. Dann ist vielleicht doch nur so ein bisschen bei mir im Umfeld, aber oder zufällig, ne?
Ja, bei mir
also, ist es echt ziemlich balanced, wenn die fehlen,
muss ich sagen.
Lol. Ja, krass, interessant. Ich dachte, es geht richtig in die Richtung so alle schwache Quads.
So hatte ich immer das Gefühl, dass im Zweifel hängen halt die Quads hinterher und klar, das ist anatomisch bedingt, aber wenn du dann halt oft durch deine Anatomie sehr vorgelehnt squattest, dann trainierst du halt die Glutes halt deutlich mehr, glaube ich. Oder dann müssen die halt ein bisschen mehr Arbeit leisten und dann weiß ich nicht. Na gut, da weiß ich nicht.
Ja, ist schwierig.
Ja, wieder eine Studie, die ich nicht veröffentlichen kann.
Scheiße. Ja, dann haben wir doch heute alle Variationen einmal durchgemacht.
Also oder? Ich hätte noch 3.
Ja, ich habe auch noch ein paar. Hast du noch ein paar unwichtige?
Naja, ich hätte noch Hyper-Squats. Ich weiß nicht, ob wir.
Oh, scheiße, Hyper-Squats. Ja, sag ich doch, so unwichtiges Zeug.
Ja, Bamboo-Bar-Squat und so, braucht kein Mensch.
Ja, das können wir vielleicht skippen. Also auch so Buffalo-Bar und.
Cambert habe ich auch noch. Machine-Squat habe ich noch, aber das ist ja eigentlich auch eher ein Hypertrophy-Ding. Also ich würde.
Dann machen wir jetzt eine Quick-Runde.
Ja, warte, Hyper können wir ja noch besprechen. Jetzt machen wir Quick.
Okay, wir machen einfach Flash oder Trash jetzt so in Kurzformat. Hyper, Flash.
Flash.
Ich dachte, da sagen wir noch was dazu. Flash. Nee, ich sag. Oh fuck. Einmal gesagt, ich muss mich entscheiden,
ja.
Ne?
Ja.
Ich sag jetzt mal Trash. Es ist nicht so, dass ich nicht auch Leute habe, die es haben, aber.
Nein, du darfst es jetzt nicht begründen. Weiter.
Ich will machen das wie in der Politik. Ich sag nur Trash, um euch ein bisschen auszugleichen. Zur Opposition.
Okay. Wer liest denn vor? Oh, du liest doch vor, Maxi.
Willst du nichts sagen über Hyper?
Doch, ja, auf jeden Fall. Also ähnliche Dinge, die uns ein Front Squat auch gibt, nämlich bessere Hüftflexion. Du kannst dich eigentlich immer tief reinsetzen, hast einen längeren Weg, bessere Hypertrophie, blablabla. Würde ich nur, dass man die halt wesentlich schwerer beladen kann. Also man kann eine ganz gute Progression da rausholen und kann das als Progressmarke in der Woche irgendwo noch mit einbauen. Programmieren irgendwo Dona. Zwischen 2 und 8 vielleicht. 8er, 2 und 8er.
Kona, was hast du?
Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ey. Der gute alte Box-Squad.
Achso, willst du den nächsten nehmen? Stimmt, Boxquad habe ich
auch noch. Also ich, Hyper ist für mich eine Flash-Übung. Kann sehr cool sein in sehr vielen Szenarien. Und ich finde, es spricht relativ wenig gegen einen Hyper-Squad. Ja, cool. Super Übung, Flash.
Also, ich weiß immer nicht, ob hüftdominante Beuger so viel profitieren von der Hyper oder ob der Hebel nicht noch größer wird. Weil so der Main-Benefit ist ja, glaube ich, ein bisschen Rücken entlasten, hätte ich jetzt gesagt, bisschen Quad-dominanter.
Ja, man denkt halt auch immer dann so, oh, du beugst Hüft-dominant, da machen wir mal halber, dass deine Quads dann besser werden. Und ja, im Endeffekt, weiß ich nicht, verschieben sich dann einfach nur ein bisschen so diese Problembereiche wahrscheinlich einfach. Deswegen, ich finde es ist schon eine coole Übung, es ist eine cool abwechslungsreiche Übung. Es ist nicht unbedingt eine spaßige Übung, weil die Position, ich weiß nicht, für mich, die fühlt sich richtig beschissen an, wirklich auf dem Nacken. Also frag mich wirklich, wie Leute stark Halber beugen können. Aber ich muss auch ehrlich sagen, eine Halberbeuge ist auch sehr schön. Also kann sehr schön sein. Grüße gehen raus an den roten Räuber Henrik Berg. Der hat ein Lowbar, das ist sehr aufrecht, das ist sehr schön. Und sein Halber ist auch noch schöner. Also es ist richtig, sieht sehr elegant aus. Ich finde, es hat eine gewisse Eleganz einfach.
Dann bleibe ich bei meinem Trash, weil ich finde, wenn du das schon sehr aufrecht beugst, dann kannst du auch gleich Lowbar squatten. Und wenn du halt so eine Vorlage hast, krieg ich dasselbe Feedback, dass es so ein halber Frontsquat ist und die Leute halt abhaten dagegen.
Ja.
Wo ich mir auch denke, vielleicht lieber eine Technikvariation und dann als Backoff was für die Quads.
Aber was, wenn der gerade mit Handgelenksschmerzen oder Ellenbogenschmerzen um die Ecke kommt? Jetzt kommt der.
Dann bin ich auch lieber bei
Safety. Ja, okay, komm. So, ich nehme jetzt den Boxsquat und die ist Trash. Und das begründe ich, weil die Trash ist und das ist auch der einzige Grund. Ciao.
Ich sag auch komplett Trash. Außer, wenn man das nur so als zum Antippen für Tiefe als Feedback nimmt. Ich glaube, das wäre so ein Anwendungsbereich, wenn die Leute so.
So, wir wollten jetzt eigentlich nicht weiter erklären. Wir machen jetzt
einen Satz haben wir gesagt. Das war ein Satz.
Ach so, ich dachte, wir hauen einfach eine Wertung raus und dann fertig ist.
Dein Satz ist jetzt durch.
Dachte ich auch. Damit ist mein Satz durch. Und wir machen weiter mit.
Nein, Trash.
Mit, was haben wir noch in der Liste hier? Barefoot?
Das habe ich von Steve Denovi, dass er einmal die Leute, egal ob die Heels haben oder auch in Flats beugen, dass er die einmal barfuß beugen lässt, einfach um dieses Feedback am Fuß zu kriegen. Und dadurch merkt man, seine Aussage, mehr auch, wo man den Fuß belastet, ob man den gleichmäßig belastet, Innenkante, Außenkante, dass man irgendwo shiftet. Und wollte ich einfach mal euren Take hören, weil ich habe damit auch überhaupt keine Erfahrung. Zu sagen, okay, du machst jetzt deinen zweiten Complift-Day zum Beispiel oder deinen zweiten machst du mal barfuß.
Das ist für mich eine Trash-Übung. Weil A, ich will nicht, dass mir jemand Fußvideos schickt. Und wenn ich jetzt beuge.
Das ist doch gelogen.
Im Gym, ja.
Das war richtig hart gelogen, einfach.
Wenn ich jetzt im Gym beuge, du kleiner Fußfetischist, und neben mir packt sich einer wirklich seine Stinkesocken aus, seine Käsesocken, und legt sich da irgendwie daneben mir mit seinen Barfuß seine Hantel zurecht. Ja, krieg ich ja komplett die Krise.
Ja, weil,
das ist noch so nasse Patscher.
Ja, genau.
Was? Also, nee. Ist für mich, mach's im Home-Gym, aber mach's bitte nicht im normalen Gym. Bitte.
Also, ich würde sagen, Trash, weil kauf dir einfach Barfußschuhe und beug einfach in Barfußschuhen. Also, immer.
Genau, dann kannst du da aussehen wie ein absoluter Piep. Oh, Maxi hat das gepiept. Naja, schade. Gut, weiter geht's.
Warte. Oh nein, fuck. Hab ich nicht die Ende dabei? Ah ja, da ist er.
Ja.
Ja, Trash. Dann Falk hat recht. Barfußschuhe.
Okay.
Chambered Bar Squats.
Haben wir noch was hier? Buffalo Bar.
Da muss ich ehrlich sag Trash. Sagen.
Fertig.
Ich weiß jetzt nicht, was diese Übung besser machen sollte als eine andere, also als ein normaler Squat. So.
Das Argument ist, glaube ich, das zieht dich in den Schwerpunkt rein.
Ja.
Aber ob das stimmt?
Also ich glaube, die Leute, die wirklich sowas benutzen, ist entweder Joel Seedman und deswegen finde ich die Übung trash. Oder es sind halt, also ich habe wirklich noch niemand gesehen im Raw, der das macht. So, ich glaube, das ist im Equipped, ja, das kannst du wirklich geisteskrank kombinieren mit deine Boxsquat noch und packst dir noch ein paar Bänder von oben und Ketten von Chains unten ran, du lebst Westside. Louis ist auf jeden Fall stolz auf dich, aber der Sinn der Übung ist für mich wirklich im Raw absolut noch nicht abzusehen.
Ich glaube, Joe Seedman ist ein richtig gutes Stichwort. Es ist mehr fancy um des fancy Willen, als dass man daraus so einen direkten Nutzen ableiten kann, ne?
Ja.
Okay, nächste Übung.
Nächste Übung ist.
Ich habe nicht mehr
ich viel. Ich habe auch nichts.
Ich habe nur noch so Maschinensachen, ne? So jetzt Hex Squad, Pendulum Squad.
Wollen wir die einfach Machine Squad nennen?
Ja. Machine Squad, auf jeden Fall Flash. Geil. Ja. Da kann man nichts dagegen sagen. Maxi so, ja, ich würde sagen, das ist Trash. Ja. Einfach nur.
Mir reicht alles über eine Legpress. So, keine.
Ich glaube, Flash. Auf jeden Fall.
Ich meine, ja, gut, jetzt hätte ich ein Pendulum Squad machen. Kein Unterschied. Okay, ja. Wir sagen, gut.
Alrighty. Haben wir alle.
Durch. Yes.
Sehr gut. Ich setze mich jetzt gleich wieder an mein YouTube-Video, das muss ich noch fertig schnippeln. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier in der Folge mit dabei wart und mich ausgehalten habt, beziehungsweise meine technischen Schwierigkeiten. Und ja, genau, damit.
Ich gehe jetzt auch trainieren und freue mich wieder aufs Squatting.
Ah ja, sehr gut, da wünsche ich dir Squatting viel Spaß.
Richtig geil.
Kona, was machst du
Jungs, heute noch? Es hat, ich werde gleich eine Runde in die Counter-Strike-Queue reingehen. Stark. Und dann werde ich wahrscheinlich den Abend ein bisschen auf den Discord mit den Jungs verbringen. Schöne Grüße an die Discord-Jungs übrigens. Ja, ich glaube, das war's dann. Also ich war schon im Gym, ich habe schon gegymmt heute und ja, habe noch ein bisschen Unikram fertig zu machen. Und vielleicht habe ich auch gehört, drop mal der ein oder andere Infopost in den nächsten Tagen.
Oha, da bin ich aber sowas von ready.
Ah, ich hoffe. Also, ich hoffe, der wird gut. Ich habe jetzt keine Lust hier auf so den 0815-Kram von wegen, ja. So benutze ich, weiß ich nicht, meinen Gürtel. Sondern das sollen schon ein paar sinnvolle Sachen sein. Und es geht wahrscheinlich, also das, was ich jetzt am weitesten ausgearbeitet habe, ist tatsächlich über die Analyse von Trainingsblöcken aus Coach-Sicht und aus Trainee-Sicht. Was du selber so ein bisschen so mitnehmen kannst, für dich machen kannst. Ja, ich denke mal, das wird vielleicht ganz interessant für die ein oder andere Nase von euch.
Aber mit Sicherheit. Okay, dann vielen Dank für deinen Infocontent auf Instagram schon mal im Voraus. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Bird Gang Powerlifting Podcast. Bis dann. Ciao.
Tschüssi.